Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Ja, das war auf jeden Fall kein lockeres Kaffeekränzchen in Moskau, sondern eher ein ziemlich herausfordernder Antrittsbesuch. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich heute mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov getroffen. Und da gibt es ja gerade einige Krisenthemen, vor allem der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine.
In den letzten Wochen haben sich mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern und Geschützen in der Nähe der Ukraine versammelt, ohne nachvollziehbaren Grund. Und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen.
Ja, wie das Treffen der beiden war und ob was bei rumgekommen ist, klären wir hier mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Und ebenfalls getroffen haben sich heute Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, beide von den Grünen, auf dem Agrargipfel. Ihr Ziel ist es, die Landwirtschaft ökologischer, tierfreundlicher, gleichzeitig aber auch sozialverträglich zu gestalten. Das ist was, was Biolandwirtinnen und Landwirte schon versuchen, was aber alles andere als einfach ist, bei den Preisen zum Beispiel, die sie bekommen.
Die Lebensmittelpreise, die steigen. Aber wirklich viel kommt bei den Bauern jetzt gerade im Moment noch nicht an. Und das ist natürlich schwierig, weil wir können ja auch nicht unendlich alles auffangen. Wir sind ja leider das letzte Glied in der Kette, das halt alles bezahlt.
Über das Leben als Biolandwirtin und was passieren müsste, damit man auch gut davon leben kann, sprechen wir mit Marie Tigges. Sie ist Biolandwirtin und lebt im Sauerland auf einem Hof. Ja, und um Schnecken, absolute Super-Animals, muss man sagen, wird's auch gehen. Am Dienstag, dem 18. Januar. Schön, dass ihr am Start seid.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern Kiew, heute Moskau. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen macht gerade Antrittsbesuche in der Ukraine und in Russland. Heute hat sie sich mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lavrov getroffen. Und das Verhältnis zwischen Russland und der EU, das befindet sich ja gerade auf einem Tiefpunkt, was auch mit den rund 100.000 SoldatInnen zu tun hat, die Russland in der Grenzregion zur Ukraine zusammengezogen hat. Was das Treffen von Baerbock und Lavrov gebracht hat, darüber habe ich mit Florian Kellermann, unserem Russland-Korrespondenten, gesprochen. Florian, kam da bei diesem Treffen heute irgendwas Neues rum? Also gab es eine Annäherung in Sachen Ukraine?
Es gab jetzt keine großen Neuigkeiten. Das Einzige, was man da sagen könnte, ist, dass Annalena Baerbock hat ja sich zum Ziel gesetzt, das Normandie-Format wieder anzustoßen, also diese deutsch-französische Vermittlung im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Und das hat sie heute nochmal vorgebracht. Und da gab es schon eine gewisse Bereitschaft von Sergej Lavrov, also dem russischen Außenminister, sich darüber zumindest zu unterhalten. Er hat gesagt, ja, wenn dabei was rauskommt, dann ist er zu solchen Treffen wieder bereit. Auf welcher Ebene die dann stattfinden? Darüber ist noch nicht gesprochen worden. Die könnten ja sozusagen auf allerhöchster Ebene stattfinden. Das heißt Bundeskanzler, russischer Präsident, ukrainischer Präsident und französischer Präsident. Oder sie könnten zum Beispiel auch auf Außenministerebene stattfinden. Aber das ist ein kleiner Schritt nach vorne und da könnte Annalena Baerbock weitermachen. Wenn es tatsächlich zu so einem Treffen käme, wäre das sicher ein Erfolg für sie.
Wie hat sich Annalena Baerbock denn in Moskau verhalten? Also bei ihrem Besuch in Kiew gestern war sie ja relativ deutlich, hat auch nochmal gesagt, dass Deutschland keine Waffen an die Ukraine liefern wird. War sie gegenüber Lavrov jetzt genauso klar?
Sie war sehr, sehr präzise und korrekt in ihren Formulierungen. Also sie hat es vermieden, irgendwelche scharfen Töne anzuschlagen und auch Worte zu finden. Sie hat schon die Position klar gemacht der Bundesregierung, dass Russland Regeln verletzt, indem es Truppen massiert an der Grenze zur Ukraine, indem es eben schon mit einem Krieg quasi droht. Und das wäre natürlich noch viel mehr der Fall, wenn Russland tatsächlich die Ukraine überfallen würde. Und dann hat sie gesagt, ja, dann wird es auch einschneidende Maßnahmen geben, also eine Antwort geben. Und dann schrecken wir auch nicht vor Maßnahmen zurück, die für die deutsche Wirtschaft zum Beispiel schädlich sind. Also das müssten wir dann in Kauf nehmen, um diese Regeln eben zu verteidigen. Sie hat dann aber nicht genau gesagt, was das sein könnte. Sie hat nur angedeutet, Nord Stream 2, diese Gaspipeline, könnte es sein, dass man die dann eben auf jeden Fall stilllegt, diese russisch-deutsche Gaspipeline. Aber sonst ist sie da relativ vage geblieben. Ja, sie hat eben auch den Dialog in den Vordergrund stellen wollen, um eben nochmal zu versuchen, hier weiterzukommen, um eine diplomatische Lösung zu finden.
Hattest du denn den Eindruck, dass sich Lavrov von dem, was Baerbock gesagt hat, irgendwie ja, hat beeindrucken lassen?
Ja, ich meine, wenn er gewollt hätte, hätte er natürlich so fies sein können, wie es immer mal wieder ist, wenn ausländische Gäste kommen. Die werden ja dann so richtig vorgeführt teilweise von ihm, auch bei diesen Pressekonferenzen. Das hat er jetzt nicht gemacht. Ich glaube nicht deswegen, weil er jetzt beeindruckt war sozusagen von der Stimmgewalt der Außenministerin. Aber man hat schon gemerkt, es ist ihm hier doch an guten Beziehungen gelegen zu dieser neuen Bundesregierung und eben auch zur Außenministerin, weil er schon eine gewisse Chance möglicherweise eben sieht, hier eine bessere Verbindung herzustellen, als es zu vielen anderen Regierungen auf der Welt ist. Er hat dann auch so gesagt, manche anderen EU-Länder sind ja wirklich antirussisch und Washington ist es auch. Und in dem Band stehen wir so ein bisschen mit den deutsch-russischen Beziehungen. Da könnten wir uns vielleicht ein bisschen befreien. Also er sieht Deutschland, oder so hat er es zumindest dargestellt, schon so ein bisschen als möglichen Mittler zwischen den verschiedenen Fronten.
Das heißt, bloßgestellt sozusagen hat er sie nicht. Und das hört sich so ein bisschen so an, als wäre die Stimmung zumindest ein bisschen besser gewesen als die Beziehung zwischen Russland und der EU oder auch Deutschland gerade. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also es war nicht diese Grabesstimmung, die sonst so herrscht, und diese kritischen Töne sind auch eben eingebettet gewesen in dieses große Ganze von, wir suchen einen gemeinsamen Dialog und wenn wir diesen Weg gehen, dann können wir uns da auch annähern.
Du hast schon angesprochen, auch Nord Stream 2 war ein Thema. Es gibt viele Konfliktthemen zwischen Deutschland, Russland oder auch EU und Russland. Auch die Inhaftierung vom Oppositionellen Alexei Nawalny. Wurde auch über so andere Themen geredet oder ging es wirklich hauptsächlich um die Ukraine?
Nee, es ging also auch um Nawalny und auch um zum Beispiel diese Menschenrechtsorganisation Memorial, die im vergangenen Jahr verboten worden ist im Dezember in Russland. Das hat Annalena Baerbock auch angesprochen, dass sie das auch sehr kritisch sieht beziehungsweise eben verurteilt. Darauf ist Lavrov überhaupt nicht eingegangen. Es kann sein, dass sie sich da eben drüber unterhalten haben, als sie sich getroffen haben, aber auf der Pressekonferenz hat er das Thema dann einfach weggebügelt, hat er gar nichts dazu gesagt. Und ich denke, es ging auch um wirtschaftliche Themen. Natürlich, der wirtschaftliche Austausch ist wichtig, aber die Sache mit der Ukraine ist einfach im Moment das präsente Thema und das war dann auch der Hauptgegenstand.
Und kann man sagen, wie es jetzt weitergeht?
Ja, man kann eigentlich im Moment nur hoffen, dass tatsächlich der Dialog da weitergeht, auch zwischen Berlin und Moskau und eben Russland nicht nur mit den USA spricht, was es eben Ende des vergangenen Jahres und auch Anfang dieses Jahres gemacht hat und die Europäer nicht außen vor lässt bei dieser ganzen Geschichte, weil die eben auch noch ein größeres Interesse vielleicht sogar haben als die USA, dass es eben nicht zu einem Krieg kommt zwischen Russland und der Ukraine.
Florian Kellermann war das über den Antrittsbesuch von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Moskau.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, wie kann Landwirtschaft umweltfreundlicher, tierfreundlicher werden, gleichzeitig aber bezahlbar bleiben und sich auch für die Landwirtinnen und Landwirte lohnen? Das sind riesige Fragen, mit denen sich Umweltministerin Steffi Lemke und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, beide von den Grünen, heute unter anderem beschäftigt haben beim Agrargipfel. Und sie haben eben gesagt, sie wollen die Landwirtschaft gemeinsam reformieren. Vor allem die konventionelle Landwirtschaft steht ja wegen schlechter Tierhaltung, Monokultur oder auch dem Einsatz von Pestiziden immer viel in der Kritik. Auf der anderen Seite ist es für die BetreiberInnen von Bio-Landwirtschaftsbetrieben immer schwieriger, von der Milch, von den Eiern oder von Fleischprodukten leben zu können. Und das war es aus eigener Erfahrung Marie Tigges. Sie ist Hüterin von mehr als 200 Hühnern, vielen anderen Tieren und lebt auf einem Biohof im Sauerland, den sie irgendwann von ihren Eltern übernehmen will. Und mit ihr sprechen wir jetzt. Hallo Marie.
Hallo.
Wo erwischen wir dich denn gerade? Also was machst du gerade so?
Also ich bin gerade extra für euch ins Büro gegangen. Eigentlich bin ich jetzt schon draußen im Stall, aber da habe ich leider keinen Empfang.
Und wann wirst du heute Feierabend haben?
Meistens so um 8 Uhr im Moment.
8 Uhr. Wann stehst du auf morgens?
Um 6.
6 Uhr. Boah, das ist ein langer Arbeitstag, ne? Kann man nicht anders sagen.
Ja, ist auf jeden Fall ein langer Tag, aber sehr abwechslungsreich.
Du hast ja auch einen Instagram-Kanal, da dokumentierst du deinen Alltag, sprichst selbst vom täglichen Wahnsinn auf einem Biohof. Warum hast du dich für diesen Wahnsinn, sag ich mal, entschieden?
Naja, es wurde mir ja irgendwie in die Wiege gelegt. Also ich bin ja hier auf dem Hof groß geworden. Ich wäre jetzt die 20. Generation, die ihn bewirtschaftet. Also ist auch schon ein paar hundert Jahre in der Familie. Ich wollte nach dem Abitur eigentlich gar nicht, habe erst soziale Arbeit studiert, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, ich bin doch Ich bin doch Bäuerin und dann habe ich jetzt noch ein Landwirtschaftsstudium dran gehängt.
Ihr habt ja, du hast gerade schon gesagt, ganz, ganz viele Generationen hängen da eben schon dran. Ihr habt früher auch konventionelle Landwirtschaft betrieben. Warum seid ihr dann umgeschwenkt?
Einmal der Preisdruck natürlich. Also damals, als wir umgeschwenkt haben, haben wir 22 Cent für einen Liter Milch bekommen. Das ist die Hälfte von dem, was man heute bekommt. Und der gesellschaftliche Druck. Also wir sind einfach gegen so viele Mauern gelaufen. Wurden so oft angezeigt, hatten so oft die Polizei hier auf dem Hof wegen Schwarzschmutzen, Straßen und alle möglichen. Und dann haben wir umgestellt.
Kann man davon noch leben? Also lohnt sich die Biolandwirtschaft für dich, für deine Familie?
Nein, tatsächlich nicht. Also wir haben auf dem Betrieb schon ganz viele neue Wege eingeschlagen. Wir haben zum Beispiel einen Kindergarten eröffnet. Mhm. Wir vermarkten das Fleisch von unseren Tieren selber über einen Hofladen. Ich habe meine Hühner, von denen ich die Eier selber vermarkte. Also wir machen schon ganz vieles anders. Und von der reinen Landwirtschaft ist es ganz, ganz schwierig zu leben. Vor allem, wenn man investiert hat, zum Beispiel in einen neuen Kuhstall.
Hm. Was müsste sich denn deiner Meinung nach ändern, damit auch ja, diese Arbeit als Biolandwirtin, Biolandwirt doch eine Zukunft hat und sich auch lohnt?
Naja, es müsste zum Beispiel im Moment, wenn die Preise extrem ansteigen, ich meine, auch Landwirte haben wir alle andere höhere Rohstoffpreise. Wir haben zum Beispiel schon allein am Diesel, wir haben ja schon einen hohen Dieselverbrauch durch die Feldarbeiten, die wir mit dem Trecker verrichten müssen. Wenn diese Preissteigerungen auch aufgefangen würden in den Einnahmen, die wir haben. Also jetzt gerade die Lebensmittelpreise, die steigen, aber wirklich viel kommt bei den Bauern jetzt gerade im Moment noch nicht an. Und das ist natürlich schwierig, weil wir können ja auch nicht unendlich alles auffangen. Wir sind ja leider das letzte Glied in der Kette, das halt alles bezahlt.
Und hast du da Hoffnung, dass sich da was zum Positiven verändert?
Ich bin ein Mensch mit einer positiven Grundeinstellung, deswegen setze ich da große Hoffnung in den Herrn Özdemir. Aber wir schauen mal, was passiert, ja.
Was machst du gleich noch kurz vor Feierabend? Was ist die letzte Aufgabe auf dem Hof?
Kühe füttern.
Kühe füttern.
Nach dem Melken.
Okay.
Ja.
Dann lieben Gruß an die Kühe und auch an die Hühner. Marie Tigges, Biolandwirtin aus dem Sauerland. Ich danke dir und einen schönen Feierabend dann bald.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr habt ihren vernünftigen Arbeitsplatz im Homeoffice, also einen guten Stuhl, guten Schreibtisch, zweiten Bildschirm. Das ist ja seit der Corona-Pandemie noch viel wichtiger geworden, seit wir viel mehr von zu Hause arbeiten oder viele von uns. Und vom Amtsgericht Köln, da gab es heute ein spannendes Urteil. Da hat das Gericht entschieden, dass die Kündigung einer Mitarbeiterin unwirksam ist. Der Frau ist Anfang der Corona-Pandemie gekündigt worden, weil sie ihren Bürostuhl mit nach Hause genommen hatte. Und in der Urteilsbegründung heißt es unter anderem, dass das Erzbistum Köln damals so kurzfristig nicht die nötige Ausstattung fürs Homeoffice zur Verfügung gestellt hatte. Dieser Fall ist ziemlich komplex, muss man sagen. Da geht es auch um viel mehr als um einen Schreibtischstuhl. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, was darf ich von meinem Arbeitsplatz mitnehmen ins Homeoffice? Und da hat sich unsere Reporterin Rebecca Endler mal auf Spurensuche begeben.
Ich vermisse den Deutschlandfunk-Bürostuhl. Seit fast 2 Jahren rotiert mein Arbeitsplatz zwischen meinem Wohnzimmer und einem Schreibtisch in meiner Bürogemeinschaft. Aber auch da haben wir nur ausrangierte, billige Stühle. Hätte ich die Möglichkeit, für die verbleibende Homeoffice-Zeit einen Stuhl aus dem Deutschlandfunk zu nehmen, ich würde es einfach machen.
Das geht leider nicht so einfach. Könnte ich einfach sagen, ich hatte den Stuhl auch im Büro, deswegen nehme ich den mit.
Nele Urban ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und hat ihre Kanzlei in Köln. Sie sagt, bloß weil ich denke, ich brauche jetzt diesen Bürostuhl, heißt das nicht, dass ich auch einen Anspruch drauf habe.
Es gibt aber natürlich Diskussionen darüber, wie umfangreich muss eine Ausstattung sein, um meine Arbeit ordnungsgemäß von zu Hause überhaupt machen zu können.
Je nach Job, Computer mit Tastatur und Maus und Bildschirm oder einfach Laptop. Klar. Aber ein höhenverstellbarer Schreibtisch und ein ergonomischer Bürostuhl? Nicht so klar. Da müsste ich erst nachweisen, dass der Küchenstuhl auf Dauer gesundheitsgefährdend ist und ich nicht befähigt bin, so meine Arbeit zu machen, sagt Nele Urban. Attestierte Rückenschmerzen zum Beispiel. Aber wie sieht's denn aus mit dem Kleinkram, den wir so zum Arbeiten brauchen?
Der Geschäftsleitung ist sehr daran gelegen, dass wir Diebstahl nicht länger als Kavaliersdelikt behandeln, sondern diesem Thema höchste Priorität einräumen.
Schließlich ist Mopsen am Arbeitsplatz so allgegenwärtig, dass es als Stoff für so ziemlich jede Serie über Büros taugt.
Also, haben Sie schon mal irgendwas mitgehen lassen, Frau Burstedt?
Nee, natürlich nicht, Herr Stromberg. Falls nichts Größeres, wo man jetzt so Diebstahl sagen würde oder so.
Ja, was ist denn mit meiner kleinen Sammlung Deutschlandfunk Nova Kugelschreibern?
Also, das ist ein ganz, ganz weites Feld. Brauchen Sie Kugelschreiber, wenn Sie zu Hause schreiben?
Ja, den brauche ich. Aber vielleicht nicht zwingend in der Menge.
Wenn die Materialausgabe bei Ihnen im Funkhaus so gehandhabt ist, dass Sie da hingehen und Sie Stifte nehmen können, dann können Sie auch welche mit nach Hause nehmen.
Puh. Allerdings ist das in vielen Arbeitsstellen auch genau geregelt, sagt Nele Urban. Wie viele Stifte wem zustehen und sich darüber hinaus bedienen, kann ein Kündigungsgrund sein, sollte das Unternehmen eh nach einem Grund suchen, um einen loszuwerden. Was für Stifte gilt, gilt auch für USB-Sticks, Papier, Kaffeetassen und ja auch die gelegentliche Rolle Klopapier, die einem vor dem Einkauf im Supermarkt bewahren könnte. Nele Urban sagt, ob eine Kündigung wegen Klopapier oder Kugelschreiber tatsächlich Bestand hat, wenn eine Person sich sonst nichts zu Schulden hat kommen lassen, ist fraglich. Wir erinnern uns an die Kassiererin, die einen Pfandbon einsteckte. Unangenehm kann es aber immer werden.
Deswegen mein ganz klarer Rat, Vorsicht mit dem Eigentum von Arbeitgebern.
Und bei größeren Dingen, die einvernehmlich mit nach Hause genommen werden, empfiehlt es sich außerdem noch, es schriftlich festzuhalten, denn
rechtlich gilt das mündliche Wort. Die Frage ist immer, ob Sie es beweisen können.
Viel ist auch von der Unternehmenskultur abhängig.
Also wenn sozusagen bekannt ist, dass das so gemacht wird und Ihr Arbeitgeber sagt dazu nichts, aber es wird immer so gemacht, dann duldet er das und dann wird er sich nicht mehr darauf berufen können, dass Sie dazu nicht befugt sind.
Da ich heute Morgen in der Videokonferenz gesehen habe, dass meine Deutschlandfunk-KollegInnen ebenfalls Kugelschreiber zu Hause haben und bisher noch nie wer was dazu gesagt hat, darf ich also davon ausgehen, dass es klar geht. In diesem Sinne, trotz des unbequemen Küchenstuhls, entspannt in den Feierabend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, es soll ein super Jahr für die europäische Raumfahrt werden. Josef Aschbacher, Chef der ESA, ist richtig aufgeregt.
Wir haben derzeit wirklich ein goldenes Zeitalter der Raumstation. Und das ist faszinierend. Wir machen so viele Experimente, so viel Forschung auf der Raumstation, aber gewinnen auch Erfahrung, was das heißt, im Weltraum zu leben.
Ja, es steht viel an, auch für das europäische Raumfahrtprogramm. Mit der Italienerin Samantha Cristoforetti wird im Frühjahr unter anderem die erste europäische Frau das Kommando auf der ISS übernehmen. Und die ESA hat heute eine Pressekonferenz zu ihren Plänen für dieses Jahr gegeben. Schauen wir drauf mit dem Astrophysiker unseres Vertrauens, mit Michael Büker. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Michael, neben Russland und den USA, den alten Weltraumhasen, sage ich mal, haben ja viele Staaten gerade große Ambitionen, was die Raumfahrt angeht. China baut eine eigene Raumstation, Indien will eine eigene Mission starten. Was sind da so die großen Ziele der europäischen Raumfahrtbehörde?
Ja, bei der Pressekonferenz heute sind einige Ziele betont worden von Josef Aschbacher, dem Generaldirektor der ESA. Da geht es insbesondere darum, die Fähigkeiten weiter auszubauen, auf den Klimawandel zu reagieren, insbesondere mit Erdbeobachtungssatelliten, auf akute Krisen zu reagieren, wie jetzt kürzlich den großen Vulkanausbruch im Pazifik beispielsweise, wo europäische Satelliten auch nach kurzer Zeit schon Daten über die Veränderungen dieser Insel beispielsweise oder über die Veränderungen in der Atmosphäre geben konnten. Ein weiterer Fokus ist der Schutz vor Weltraumschrott, der mit immer mehr Satelliten im All auch immer größere Brisanz gewinnt. Aber was vor allem auch rausgekommen ist, es soll weiter nach Leben, entweder aktuellem oder vergangenem Leben im Sonnensystem gesucht werden, weil das eine inspirierende Frage ist, mit der man auch die Öffentlichkeit ansprechen möchte. Und Europa soll endlich, das ist der größte Wunsch, den die Europäische Raumfahrtagentur sozusagen an die Politik richtet, endlich in die Lage versetzt werden, eigene Astronautinnen und Astronauten mit einem eigenen Raumschiff und einer eigenen Rakete ins All zu bringen. Denn das geht bisher nicht. Bisher sind alle europäischen Astronautinnen oder Astronauten mit amerikanischen oder russischen Raumschiffen ins All geflogen.
Warum könnte das denn wichtig sein, dass Europa seine Astronautinnen und Astronauten auch selbst ins All bringen kann? Weil die sind ja vorher bisher auch mal mit den anderen mitgeflogen.
Es geht um die strategische Abhängigkeit, in die man sich da von diesen Partnern begibt. Bisher hat Europa da eine gute Position zwischen den USA und Russland gehabt, auch wenn Spannungen herrschten. Auch die USA und Russland selbst haben sich meist in der Raumfahrt gut verstanden, insbesondere weil sie ja gemeinsam die wichtigsten Partner auf der internationalen Raumstation sind und politische Querelen da glücklicherweise nicht so groß reingespielt haben. Aber die geopolitische Lage schränkt auch immer wieder die Möglichkeiten in der Raumfahrt ein. Theoretisch wäre es beispielsweise möglich, dass europäische Astronautinnen und Astronauten auch mit chinesischen Raumschiffen fliegen könnten. Das würde allerdings die Partnerschaft mit der NASA so stark belasten, dass Europa dafür an anderer Stelle sozusagen wieder verlieren würde. Und tatsächlich ist es, wenn man sich die Fähigkeiten anschaut, die mit der Raumfahrttechnik zusammenhängen, Raketen zu starten, Satelliten zu entwickeln, auch im All auf der internationalen Raumstation präsent zu sein, dann ist es schon überraschend, dass ausgerechnet Europa ohne die Fähigkeit dasteht, eigene Astronautinnen und Astronauten hochzubringen und deswegen dieser innige Wunsch der Europäischen Raumfahrtagentur, von der Politik die nötigen Zusagen und die nötigen Investitionen bewilligt zu bekommen, das möglich zu machen.
Das heißt, da hängt Europa noch hinterher. Gibt es denn auch was, wo die Europäerinnen und Europäer gerade richtige Vorreiter sind im All?
Auf jeden Fall ist das bei der robotischen Erkundung des Sonnensystems, also Körper in großer Ferne mit Sonden zu erforschen, die man dorthin schickt, um rauszufinden, was dort ist. Denn man kann nicht von der Erde aus, auch mit noch so starken Teleskopen, die Daten und die Erkenntnisse gewinnen, die vor Ort eine Maschine eben einsammeln kann. Da ist zum Beispiel die Rosetta-Mission, an die sich sicherlich viele erinnern. Ein kleiner Lander ist auf einem Kometen abgesetzt worden. Und insbesondere will man sich auch auf den Mars und die eisigen Monde der großen Planeten im äußeren Sonnensystem konzentrieren. Dazu kommt außerdem die schon erwähnte Erdbeobachtung. Die Europäische Raumfahrtagentur betreibt im Auftrag der Europäischen Union das Copernicus-Programm, eines der stärksten und vielseitigsten Erdbeobachtungsprogramme überhaupt. Da gibt es zurzeit Ärger mit der Finanzierung, der mit dem Brexit zu tun hat. Aber alle sind sich sicher, dass das ein sehr leistungsfähiges Programm ist und dass die Erde bei dem Klimawandel und den zu erwartenden drastischen Folgen darauf angewiesen sein wird, dass all diese Satelliten permanent die Erde beobachten und uns die nötigen Daten liefern.
Du hast es schon ein bisschen angesprochen, es soll weitere Missionen ja geben. In welche Ecken soll es denn dann zukünftig gehen im All und was will man da noch rausfinden?
Ganz konkret geht es im Jahr 2022 darum, beispielsweise die ExoMars-Mission in ihre nächste Phase zu bringen. Ein Mars-Fahrzeug namens Rosalind Franklin, benannt nach einer britischen Pionierin der Genetik, soll auf dem Mars aufsetzen und dort nach Leben suchen. Hat auch gute Chancen, immerhin Daten zu sammeln, die noch keine andere Sonde gesammelt hat, denn es ist ein Bohrer da, der mehr als einen Meter tief in den Marsboden bohren kann und dort Proben untersuchen, was vorher noch nie gemacht wurde. Eine große Herausforderung ist, dass weder Russland noch die Europäische Raumfahrtagentur, die beiden Partner in diesem Projekt, jemals tatsächlich erfolgreich ein Raumschiff auf den Mars abgesetzt haben. Da gab es bisher nur Fehlschläge und deswegen ist das jetzt was, wo sich viele die Fingernägel abkauen, dass das klappt. Außerdem werden Asteroiden im Fokus sein, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die Menschheit besser in der Lage sein sollte, einzuschätzen, ob ein Asteroid unseren Planeten bedroht. Und wenn ja, wie man ihn ablenken könnte. Und nicht zuletzt eben die Suche nach Leben an unerwarteten Orten, vielleicht im Sonnensystem. Und da sind die Eismonde um die Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun heiße Kandidaten. Und da werden zurzeit Missionen vorbereitet, die genauer zu untersuchen.
Ja, über das super Weltraumjahr der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation, habe ich gesprochen mit Astrophysiker Michael Büker.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, ich gebe euch hier mal einen kleinen Einblick in unseren Redaktionsalltag. Im Büro hier bei uns bei Deutschlandfunk Nova, da gibt es auf der Toilette unter anderem Deo, falls man mal braucht. Und da gibt es auch eine Box mit Tampons und Binden. Das ist ziemlich praktisch, wenn man vielleicht mal gerade nichts dabei hat. Haben hier ein paar sehr aufmerksame, engagierte Kolleginnen organisiert. Und in Berlin, da fordert der AStA, der TU Berlin und auch mehrere andere Studierendengruppen, dass genau sowas zur Regel wird. Also, dass es in allen Berliner Hochschulen kostenlose Menstruationsprodukte gibt. Caro Bredendieck aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team hat sich heute mit dem Thema beschäftigt. Caro, wie begründen die Studierendenvertretungen denn ihre Forderung?
Naja, die sagen, im Laufe eines Lebens, da kommt einiges zusammen an Geld, was man für Tampons oder Binden oder so ausgibt. Da gibt es verschiedene Berechnungen zu. Der Spiegel zum Beispiel hat mal ausgerechnet 60 Euro pro Jahr. Andere Berechnungen, die zählen dann noch Schmerzmittel dazu zum Beispiel oder noch andere Sachen. Und es liegt dann deutlich höher, bei um die 500 Euro sogar. Jedenfalls sagen diese 20 Berliner Studierendengruppen jetzt, in allen Hochschulen, in den Mensen, in der BIP, da muss das kostenlos zur Verfügung stellen, weil es halt auch gerade unter Studierenden einige gibt, bei denen das Geld knapp ist. Und zweitens sagen sie, geht es ihnen auch um Teilhabe, um Gerechtigkeit, dass halt niemand sich unwohl fühlen muss, wenn man mal merkt, oh shit, ich habe jetzt meine Tage bekommen, habe aber jetzt nichts dabei und dann muss ich eigentlich nach Hause gehen.
Wenn das kommen sollte und diese Forderung eben umgesetzt werden sollte, wäre Berlin dann ein Vorreiter oder gibt es das schon an anderen Unis?
Es gibt das an anderen Unis schon, zum Beispiel in Regensburg und in Passau an den Universitäten und auch in einigen Städten wird das diskutiert, in Leipzig zum Beispiel, in Magdeburg und Halle gibt es sogar schon erste Versuche an Schulen. In Dresden ist man schon einen Schritt weiter. Da hat der Stadtrat vor ein paar Monaten beschlossen, dass es in allen öffentlichen Gebäuden und in Schulen kostenlose Menstruationsprodukte gibt. Hm. Richard Kaniewski von der Dresdner SPD, der hat dem MDR gesagt, das durchzusetzen, das sei gar nicht so einfach gewesen.
In Parlamenten, auch wenn man sich die Zusammensetzung anguckt, vieles innerhalb der Politik wird eben immer noch sehr, sehr stark aus einer männlichen Brille heraus diskutiert und dann dementsprechend auch entschieden. Und da spielen solche Themen eben eine leider sehr untergeordnete Rolle.
Ist das auch der Grund, warum das bisher dann eher einzelne Kommunen sind, die sowas umsetzen?
Naja, es ist halt schwer für jede Kommune so zu beantworten, aber Fakt ist halt auch, es braucht halt auch das Geld. Dresden zum Beispiel rechnet mit mehreren 100.000 Euro, die das pro Jahr kosten könnte. Das muss man halt als Stadt auch dafür ausgeben wollen und können, fehlt ja möglicherweise dann an anderer Stelle. In Ländern wie Schottland oder Neuseeland, da gibt es großflächige Regelungen, da haben die jeweiligen Regierungschefinnen das durchgesetzt. Bei uns gab es bundesweit in Sachen Menstruationsartikel ja vor 2 Jahren eine größere Änderung. Seitdem werden Tampons, Binden, Menstruationstassen und sowas niedriger besteuert, weil dann doch mal anerkannt wurde, dass das Produkte des täglichen Gebrauchs sind und kein Luxus. Bis es soweit war, hatte das aber dann auch mehrere Petitionen gebraucht.
Ja, und da muss man ja auch sagen, trotzdem sind manche Sachen nicht günstiger geworden, weil nicht alle Hersteller das an uns KundInnen weitergeben. Und ich meine, schon allein deshalb wäre es ja cool, wenn man zumindest ab und zu was umsonst bekäme.
Ja, zum Beispiel in Berlin erhoffen sich die Studierendenvertretungen jetzt auch, dass dann nicht nur die Hochschulen das mit den kostenlosen Tampons umsetzen und auf ihre Forderungen eingehen, sondern gleich auch das ganze Land Berlin für alle öffentlichen Gebäude. Ich habe mit Paul gesprochen vom AStA der TU Berlin und er sagt, wichtig sei außerdem, dass mitgedacht wird, dass es nicht nur 2 Geschlechter gibt, sondern zum Beispiel auch Transpersonen ihre Tage bekommen können.
Deswegen ist uns das wichtig, sozusagen, dass nicht nur auf den Frauentoiletten Menstruationsprodukte zur Verfügung gestellt werden, kostenlos, sondern auf allen Toiletten für alle Geschlechter, weil zum Beispiel genau einfach dann nicht selbstbestimmte Outings verhindert werden und so wird Diskriminierung verhindert und so wird allen Menschen, die darauf angewiesen sind, einen barrierearmen Zugang zu kostenlosen Menstruationsprodukten ermöglicht.
Paul findet auch, dass es Menschen ja hoffentlich grundsätzlich mal nicht stören sollte, wenn neben ihnen auf dem Klo dann ein Behälter ist, wo Tampons drin sind. Hm. Selbst wenn sie selber gar nicht menstruieren, sie muss es ja nicht benutzen.
In Berlin fordern mehrere AStAs und Studierendengruppen, dass in allen Hochschulen kostenlose Menstruationsprodukte auf den Toiletten ausliegen. Und zwar nicht nur auf den Damen, sondern auf allen Klos. Die ganzen Infos dazu hatte Caro Brendig. Dank dir, Caro.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, kennt ihr noch diese Medizinerposter von früher, die es immer in der Apotheke gab? Da waren ja meistens sehr süße Tierbabys drauf abgebildet, also Ponys oder Hundewelpen. Schnecken dagegen eher selten oder die hat man sich zumindest nicht unbedingt aufgehängt, weil die einfach nicht so cute sind, muss man sagen. Dabei wäre es wichtig, die auch mehr zu beachten. Das sagen jetzt jedenfalls Forscher aus Hawaii. Die haben sich angeschaut, wie sehr Weichtiere vom 6. großen Massensterben betroffen sind, in dem wir uns ja aktuell befinden. Und die Forschenden sagen, wir gucken immer nur auf Säugetiere und Vögel. Dabei sterben auch Weichtiere gerade massenhaft aus. Nur interessiert es irgendwie niemanden. Haben wir uns gedacht, doch, uns interessiert das. Wir wollen jetzt mal nicht auf Waldelefanten, Wale oder Rotohraras gucken, die halt irgendwie süß sind und schön anzusehen, sondern wir schauen auf Schnecken und Co. Das machen wir mit der Biologin und Podcasterin Jasmin Schreiber. Jasmin, was ist denn dein Lieblingsweichtier eigentlich?
Ich finde in letzter Zeit die Steppenschnecke super spannend. Man weiß ja, Schnecken, das sind so nasse, bisschen schleimige Viechchen. Ja. Und die Steppenschnecke lebt aber in den Wüsten rund um Israel. Und kann auch wirklich Temperaturen von 70 Grad ertragen. Die kann auch mehrere Jahre ohne Essen und Trinken aushalten. Und das finde ich einfach unglaublich faszinierend, weil eine Schnecke ist ja eigentlich eher so ein Tier, das es lieber feucht mag.
Du selbst hältst ja auch Schnecken als Haustiere. Warum?
Ich finde Schnecken unglaublich faszinierend, schon seit der Kindheit, weil man an diesen Tieren einfach so klein eine ganze Welt beobachten kann, weil Schnecken sind natürlich eingebettet in ihre Umgebung und sind sozusagen auch so ein bisschen Gärtner, was man natürlich als wirkliche Gärtnerin nicht so mag, vielleicht, wenn sie am Salat schnabulieren. Aber die sind auch super wichtig für als Destruenten. Also irgendwie, wenn da irgendwas gestorben ist oder so, kommen die und kümmern sich darum, dass das abgebaut wird. Und ich finde, die haben so eine langsame Art, sich zu bewegen und alles so gemächlich. Und wenn man die beobachtet, dann entschleunigt man total.
Meditativ.
Das ist Yoga.
Okay.
Ja, wirklich.
Und haben die auch noch irgendwie eine, weiß ich nicht, Superpower oder so irgendwas, was andere Tierarten nicht können?
Das ist natürlich von Weichtier zu Weichtier unterschiedlich, aber die Arten, die ich hier halte, die heißen Achatina achatina. Das sind diese wirklich ganz großen Riesenschnecken, die dann auch so lang wie so ein Unterarm werden. Und die haben so Häuschen und da können die sich einkapseln und eine Kalkschicht vorne zumachen sozusagen. Und wenn nicht genug Essen, Trinken, irgendwas da ist, dann warten die einfach ab und das können die richtig, richtig lange. Und können dann wirklich auch so Perioden, wo es wenig Essen, Trinken gibt, wo wir Menschen wirklich schon echt Probleme kriegen, da sind die gemächlich und denken sich, ja, ich warte jetzt einfach ab.
Und findest du die nur faszinierend oder auch süß?
Süß tatsächlich. Also ich finde, es gibt wenig rührendere Sachen, als wenn sich so eine Schnecke quasi mit dem Auge, mit dem Fühler irgendwo stößt und dann ganz schnell den Fühler einzieht, sich denkt, aua, und wenn ich mir überlege, als Mensch, wenn ich mich da mit dem Auge irgendwo stoßen würde, ja, das ist schon, ich finde das schon sehr rührend.
Das 6. große Massenartensterben, das ist in vollem Gange. Das haben Forschende schon vor ein paar Jahren gesagt. Das betrifft auch vor allem Weichtiere, wie zum Beispiel Muscheln oder eben Schnecken. Warum sollte uns das beunruhigen?
Weichtiere haben halt in dem jeweiligen Ökosystem, in dem sie vorkommen, oft sehr wichtige Rollen. Zum Beispiel auf Hawaii gibt es ein unglaublich breites Spektrum an verschiedenen Schneckenarten, ja. Aber dort gibt es zum Beispiel keine Regenwürmer. Dort übernehmen das zum Beispiel Schnecken. Das heißt, die sind da so ein bisschen so Bodenpolizei. Also Schnecken sind sehr, sehr wichtig oder Weichtiere generell sehr wichtige Ankerpunkte in den Ökosystemen. Einerseits, weil sie selber irgendwas wegfressen, was halt wichtig ist, damit andere Tiere und Pflanzen gedeihen können. Aber auch selber Beute sind für zum Beispiel viele verschiedene Vogelarten oder für Maulwürfe oder für Igel. Bekommen natürlich nicht so viel Beachtung wie eben der Maulwurf oder der Igel, weil sie natürlich von vielen Menschen als Ekeltiere angesehen werden. Und man denkt sich so, ja, ist doch nur eine Schnecke. Aber dabei wissen wir auch, von uns Menschen gibt es ja auch 7 Milliarden. Da sagt ja auch keiner, ach Mensch, ein Mensch mehr oder weniger, weil halt so ein Tier auch so ein Universum an Möglichkeiten ist. Und da gibt es zum Beispiel ein prominentes Beispiel, der Schnecke George. Die ist am 01.01.2019 gestorben. Das war der letzte Vertreter der Art Achatinella apex fulva. Und die WissenschaftlerInnen hatten den Jahrzehnte vorher gefunden und haben halt jahrelang versucht, einen Paarungspartner für ihn zu finden, haben nicht gefunden und der ist dann halt wirklich so unter öffentlicher Beobachtung ausgestorben und genau das passiert halt richtig viel gerade.
Wodurch sind denn Weichtiere besonders bedroht?
Ja, natürlich durch Versiegelung, jetzt die Landweichtiere hier auch bei uns. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo eine Straße durchbauen und hier und da noch einen Parkplatz oder so. Wasserweichtiere haben sehr viele Probleme mit der Meeresverschmutzung oder auch generell der Gewässerverschmutzung, mit Staudämmen, die gebaut werden. Das ist in den USA ein ganz massives Problem. Ich glaube, da sind mittlerweile 70% der Weichtiere vom Aussterben bedroht oder schon ausgestorben zwischen heute und den 70er Jahren. Und wenn da Staudämme gebaut werden, gibt es halt viele Weichtiere wie Muscheln, die halt fließendes Wasser brauchen und dann wirklich reihenweise aussterben.
Und könnten wir da jetzt mal von eben Flächenversiegelung, Baumaßnahmen abgesehen, kann da jeder und jede Einzelne von uns irgendwie was machen?
Ich finde das generell, dass diese Eigenverantwortungssache, keine Ahnung, man soll grün einkaufen, unverpackt läden, dann wird man das Klima retten, ist zu kurz gedacht. Aber natürlich kann man selber den Weichtieren oder auch den anderen Tieren, wenn man Igel süß findet oder so, mehr Möglichkeiten geben, sich fortzupflanzen. Also zum Beispiel, wenn man einen kleinen Garten hat, dann eben nicht irgendwie den Reisighaufen da in der Ecke da und wegräumen oder halt nicht Schneckenkorn ausstreuen oder sowas. Solche Sachen halt, weil eben diese kleinen Tiere, die wir so, naja, nicht wertschätzen, die sind halt oft einfach so ein ganz krasser Haken im ganzen Getriebe. Letztendlich geht es wirklich hier um systemische Veränderungen, die erfolgen müssen.
Warum Weichtiere cool sind, also Schnecken zum Beispiel, und wichtig fürs Ökosystem, darüber habe ich gesprochen mit Jasmin Schreiber. Sie ist Biologin und Podcasterin in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.